Die Kinder haben gesungen, komm mit, wir suchen einen Schatz. Und wie schön ist es, wenn wir wirklich begreifen, um welchen Schatz es geht, was Gott uns persönlich auch anbietet in Jesus Christus. Die Kinder haben auch gesungen, dass unser Herr und Heiland einen Plan hat, ein Ziel mit einem jeden Einzelnen. Und dieser Gedanke ist uns ja so vertraut, dass Gott mit einem jeden Einzelnen von uns, mit jedem Menschen auf der ganzen Erde einen ganz individuellen Plan hat. Wir wissen, dass er sich sogar so um uns sich sorgt, dass jedes Haar, das von unserem Haupte fällt, ihm nicht unbekannt ist. Also er nimmt so Anteil an unserem Leben. Und man müsste doch vor dem Hintergrund sich fragen, da müsste doch jeder Mensch forschen, suchen, was ist eigentlich der Plan Gottes für mein persönliches Leben? Gott hat ja uns sein Wort, die Bibel hinterlassen, die uns auf diese Wahrheiten aufschließen, was den Heilsplan anbelangt. Aber es geht doch auch um das persönliche Leben. Aber schaut mal, und das ist uns auch nicht neu, dass ja nicht alle Menschen nach Gott fragen. Und ich möchte uns aus Römer 1, die Verse 18 bis 22 lesen. Ein Abschnitt, der eigentlich schon von dem 18. Vers losgeht und dann bis zum Ende des Kapitels auch geht. Bei mir in der Bibel steht es, die Gottlosigkeit der Nationen. Römer 1 von Vers 18. Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken. Denn was man von Gott wissen kann, ist unter ihnen offenbar, weil Gott es ihnen offenbart hat. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der Erschaffung der Welt im Geschaffenen zu sehen und zu erkennen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Denken dem Nichtigen verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Gott lehrt in diesem Abschnitt eindeutig, dass alle Menschen durch das Geschaffene, zum Beispiel auch durch die Natur, wie alle Naturgesetze funktionieren, dass den Menschen die Möglichkeit gegeben ist, Gott zu erkennen. Aber wir lesen auch hier eindeutig hier in dem Vers 21, aber sie haben Gott weder geehrt noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Denken dem Nichtigen verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und einige Verse weiter lesen wir, und Gott hat sie dahingegeben. Schaut mal, es sind Menschen, die nach Gott nicht fragen. Und ich möchte sich jetzt an uns wenden, die wir den Heilsplan Gottes kennen, die wir Jesus Christus angenommen haben. Ich möchte zu uns sprechen, die wir seine Herrschaft anerkennen, wo wir sagen, dass Herr Jesus unser Freund, unser Führer ist, dass er unser Berater auch ist. Und ich möchte nochmal auf den Plan Gottes zu sprechen kommen. Wenn auch manche Menschen diesen Plan Gottes nicht anerkennen wollen, nach ihm auch nicht fragen, so sind doch Menschen, die ihm dienen, offen, ja, für seine Führung, für seine Leitung. Aber wie ist es, Geschwister, im praktischen Leben? Wie führt uns Gott? Legt er uns sozusagen unseren persönlichen Plan sozusagen von Anfang bis Ende so schön aus, dass wir genau wissen, so, jetzt geht es um die Ecke und dann müssen wir hier lang und dann müssen wir hier vielleicht etwas warten und dann geht es wieder weiter. Ich denke, aus persönlicher Erfahrung haben wir das festgestellt, dass Gott uns immer nur den nächsten Schritt zeigt. Immer nur den nächsten Schritt. Wir als Menschen, wir neigen dazu, wir möchten doch das Ganze überblicken, wir möchten das Ganze verstehen. Und da ist ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel nachts mit einem Auto unterwegs sind, so ist es für uns völlig, wie soll ich sagen, auch vertraut, dass wir uns ja ein gewisses Ziel haben, ich möchte sagen, zum Beispiel 30 Kilometer entfernt und es ist draußen wirklich sehr dunkel. Wir wissen aber, dass wir ein Auto haben, das funktionsfähig ist, wir haben das Licht dabei. Und so fahren wir halt eben los und haben ja nur wirklich das Licht, ich möchte mal so sagen, für die nächsten 100 Meter. Mehr haben wir nicht. Aber wir wissen, dass wir mit dem Auto, egal um welche Kurve wir fahren, wir haben das Licht bei uns. Und wir sehen wieder den Weg für die nächsten 100 Meter. So, auf dem Gebiet, da machen wir uns wahrscheinlich gar keine Sorgen. Wir setzen uns rein ins Auto und fahren los. Und weil wir die Erfahrung gemacht haben, wir sind schon so oft angekommen, so werden wir auch dieses Mal ankommen. Und es ist nicht anders auch im geistlichen Leben, in unserem Leben, auch mit Gott, in seiner Führung, in seiner Leitung. Er hat einen Plan mit uns, aber es genügt uns, Geschwister, es genügt uns, dass wir nur einen Schritt Bescheid wissen. Einen Schritt. Mir ist es persönlich so groß geworden, als ich jetzt in die Firma gekommen bin, wo ich arbeite, vor fast jetzt 13 Jahren, so stand da eine größere Aufgabe an, dass wir ein neues Computersystem auch einführen sollten. Und wie wir Menschen halt sind, wenn etwas Neues eingeführt wird, das hat man eigentlich nicht so gerne. Ja? Man muss sich irgendwie umstellen und ein neues Programm. Und so, es war eigentlich auch zu rechnen, dass die Kollegen, naja, ich sag mal, vielleicht Fragen stellen, in dem Sinne so unangenehme, so ob man wirklich auch alles durchdacht hat, ob wirklich das neue Programm gut ist, ob es wirklich vielleicht auch besser ist als das andere, als das alte. Und so hatte ich auch hier die Verantwortung in dem Bereich und musste mich für die einzelnen sozusagen Bereiche vorbereiten, ob das jetzt der Einkauf, der Verkauf war, wie bilden wir das eine, das andere ab. Und so mussten Schulungen durchgeführt werden. Und ich habe zu dieser Zeit genau diese Wahrheit erfahren. Das Thema an sich, es ist sehr komplex mit vielen Abläufen, man muss so vieles durchdenken. Und vor allem, wenn es einem bewusst ist, dass Menschen sozusagen eigentlich nur suchen, dass etwas vielleicht nicht funktioniert, ja, dass, dann sind sie eigentlich so froh, ja, dass sie jetzt etwas gefunden haben, so um wieder das, wie man so sagt, aufs Brot zu schmieren. Ne? Und diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, manchmal wirklich noch kurz vorher, bevor die Schulung jetzt stattgefunden hat, man ist einfach stille geworden, hat Gott um Weisheit gebeten und einfach so natürlich auch sich mit der Materie ja beschäftigt und Gott hat irgendwie vielleicht den einen, den anderen Gedanken gegeben. Und so ist man dann in die Schulung reingegangen und da sind natürlich auch Fragen gekommen. Und, aber Geschwister, es kamen wirklich die Fragen, die sozusagen als nächstes anstanden. Immer der nächste Schritt. Die Kollegen, die hätten mich nicht fragen dürfen, was jetzt der zweite, der dritte, der vierte, der zehnte Schritt wären. Da hätte ich gar keine Ahnung gehabt. Aber es ist völlig ausreichend, dass wir den nächsten Schritt wissen. Im praktischen Leben bedeutet es, dass wir in einer gewissen Spannung sozusagen ja, stehen und somit können wir sagen, das Leben, es ist wirklich sehr interessant, oder? Es ist sehr interessant, das Leben. Was das Leben uns bringen wird, wie sich das Ganze auch entfalten wird. Aber wir dürfen wissen, wenn wir auf Gottes Seite stehen, dass Gott einen Plan mit uns persönlich hat. Und für uns ist es wichtig, dass wir uns zu Gott halten. Und er sozusagen soll uns doch Schritt für Schritt weiterführen. Und hier stellt sich aber wirklich die Frage, wie geben sozusagen, wenn wir Gott von ganzem Herzen dienen, wenn wir ihm geweiht sind, dann geben wir, auch der Gedanke ist uns nicht neu, wir geben sozusagen das Lenkrad sozusagen, um beim Auto zu bleiben, das Steuerrad unseres Lebens, geben wir Gott ab. Wir geben es ab, immer sozusagen in dieser Abhängigkeit, dass Gott uns einfach weiterführen soll. Und das schließt aber ein, dass Gott mit uns persönlich einen vollkommenen Plan hat. Dass Gott in seinem Handeln völlig souverän ist. Dass er unfehlbar ist und dass alles, was uns persönlich begegnet, uns persönlich zum Besten dient. Wir singen so fröhlich, so mutig auch dieses Lied, der Weg des Herrn ist stets der Beste. Im praktischen Leben können ja aber durchaus Momente kommen, ja, wo es uns nicht ganz leicht fällt. Und bei dem Gedanken möchte ich heute auch bleiben und ich möchte über den Gedanken sprechen, den wir aus Galater 4, Vers 4 haben, da heißt es, als die Zeit erfüllt war. Gott hat das ganze Weltgeschehen von Anfang bis zum Ende in seiner Hand. Und es passiert nichts sozusagen, was er nicht vorher beschlossen hat. Gott hat unser persönliches Leben in seiner Hand. Und alles, was uns begegnet, ob es gute Tage sind, so wir sagen, oder schlechte Tage, es geht alles an ihm vorüber. Und dieser Gedanke, er ist so groß. Wenn wir zum Beispiel aus Klagelieder 2, Vers 17. Wenn wir gedenken, wie allmächtig, wie groß unser Herr ist. Da heißt es so, Klagelieder 2, Vers 17. Der Herr hat getan, was er vorhatte. Er hat sein Wort erfüllt, das er längst zuvor geboten hat. Gott hat etwas festgelegt, er hat sich etwas vorgenommen und es geht alles in Erfüllung. Alles geht in Erfüllung. Und er möchte doch, Er möchte, dass sein Geschöpf, und das ist seine Absicht, sein Gedanke, dass wir als Menschen sein Geschöpf doch nach seinem Willen für unser persönliches Leben doch fragen sollen. Dass in allem doch sein Name auch verherrlicht werden soll. Er hat uns persönlich doch diese feste Zusage gegeben, dass er bei uns bleiben wird bis ans Ende der Welt. Bis ans Ende der Welt. Das ist so eine wunderbare Verheißung, die er uns gegeben hat. Er liebt uns und er möchte, dass wir persönlich seiner Führung und seiner Leitung einfach vertrauen. Und wir möchten jetzt zusammen einige Begebenheiten auch betrachten und schlagen mal 2. Mose 9 auf, die Verse 5 und 6. Und immer den Grundgedanken im Hinterkopf auch haben, als die Zeit erfüllt war. Hier geht es um die Plagen, die Gott über die Ägypter auch schickt. Wir wissen ja, dass das Volk Israel gewohnt hat, jetzt unter den Ägyptern. Und ich möchte nur jetzt den Gedanken nochmal hier hervorheben, wie Gott jetzt bei dieser 5. Plage sagt. Und der Herr bestimmte eine Zeit und sagte, morgen wird der Herr das im Land tun. Und der Herr tat es am anderen Morgen. Gott hat sich etwas vorgenommen. Morgen wird dies und jenes geschehen. Und am nächsten Morgen kam es so. Und wir können die Schrift durchgehen. Es gibt so viele Schriftstellen, die immer wieder auf sozusagen diesen Gedanken auch uns hinführen, dass Gott einen Plan hat und was er sich vorgenommen hat, das können Menschen nicht vereiteln. Und wenn wir jetzt speziell auch bei dem Gedanken der Kinder Israel jetzt in Ägypten auch stehen bleiben. Gott hat ja schon bereits dem Abraham eine Verheißung gegeben. Lasst uns da bitte 2. Mose 12, Vers 40. Oder in 2. Mose 12, Vers 40 lesen wir, wie lange die Kinder Israel jetzt in Ägypten waren. Und da heißt es so, die Zeit, die die Kinder Israel in Ägypten gewohnt haben, ist 430 Jahre. 430 Jahre. Aus unserer Zeitrechnung, sozusagen aus dem Empfinden heraus, wie lange jetzt ein Mensch lebt, ob das 70, 80, 90 oder mehr sind, es ist eine sehr, sehr lange Zeit. Es sind mehrere Generationen jetzt gewesen. Aber bereits dem Abraham hat Gott gesagt in 1. Mose 15, Vers 13. Da sprach der Herr zu Abraham, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und unterdrücken 400 Jahre. 400 Jahre. Und wir lesen, 430 Jahre waren sie sozusagen in Ägypten gewesen. Und von diesen 430 Jahren war das Volk unterdrückt. Und wie das Volk das Ganze empfunden hat, das möchte ich uns aus 2. Mose 2, die Verse 23 bis 25 lesen. 2. Mose 2, von Vers 23. Lange Zeit danach starb der König von Ägypten, und die Kinder Israel seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen, und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israel und nahm sich ihrer an. Ich denke, wir können mitfühlen, wie es den Kindern Israel ergangen ist. Als Bibelleser wissen wir, dass der Pharao ja arge Gedanken hatte. Gott hat das Volk Israel gesegnet, ja, sie haben sich vermehrt und er hat so arge Gedanken gehabt, Mensch, diese Fremdlinge, die bei uns im Lande sind, wenn Gott sie so segnet, sie werden noch Überhand nehmen, sie können uns ja, vielleicht sozusagen die Konkurrenz machen. Und er hat sich sozusagen entschlossen, ja, sie einfach zu unterdrücken, sie einfach sozusagen zu Sklaven zu machen. Und was es heißt, Sklavendienste zu tun, Sklavenarbeit zu tun, das können wir vielleicht ja uns nur so denken, uns in gewisser Weise vorstellen, aber es muss eine ganz, ganz schwere Zeit gewesen sein. Und vor allem auch zum Ende hin, wie wir sehen, wie der Pharao immer mehr sozusagen auch sozusagen die Gesetze verschärft hat, ja, dass er ihnen dann zum Schluss, als Mose dann die Forderung nach dem Auszug gestellt hat, dass er ihnen dann nicht mal Stroh gab und sie auch das noch suchen mussten. Welch eine schwere Zeit war das, doch für die Kinder Israel 400 Jahre unterdrückt zu werden. Ein Volk, das sozusagen von Gott auserwählt war, ja, das die Verheißung hatte, aber dieses Volk ist eine ganz, ganz lange Zeit sozusagen in dieser Not auch vor Gott gegangen. Und jetzt kommt dieser wunderbare Gedanke, als aber die Zeit erfüllt war. Und Geschwister, als aber die Zeit erfüllt war, da konnte kein Mensch, da konnte nicht mal Pharao, der Herrscher des Landes, ja, der sozusagen jeden kleinen Wunsch erfüllt bekam, er kam gegen Gott nicht an. Und das ist so ein Gedanke, den wollen wir als erstes mitnehmen. Wenn Gottes Zeit erfüllt ist, was das Weltgeschehen anbelangt, was unser persönliches Leben auch anbelangt, dann wird Gott die Türen öffnen. Er wird sozusagen den Weg vor uns auch ebnen, dass wir sozusagen geradeaus auch durchgehen können. Aber es kommt auf diesen Moment an, als die Zeit erfüllt war. Wir wollen aber auch diesen Gedanken hier herausnehmen. Den Kindern Israel war es schwer gewesen, aber diese lange Zeit, 430 Jahre oder 400 Jahre unter dieser Knechtschaft, das bedeutet, obwohl man die Verheißung auch kannte, das bedeutet warten. Nochmal warten und nochmal warten und nochmal warten. Und das bedeutet zu Gott, wo wir gelesen haben, rufen und schreien. Und es kommt so irgendwie aus dem ganzen Zusammenhang hervor, Gott hat irgendwie die Kinder Israel vergessen, ja? So, ich meine, wir lesen doch. Sie haben geschrien zu Gott und Gott erhörte dann sozusagen ihr Wehklagen und Gott gedachte an seinen Bund. So, es könnte der Eindruck irgendwie doch aufkommen, naja, Gott hat einen Bund geschlossen mit Abraham, aber irgendwie hat er ihn vergessen. Und so hat sich das Volk wirklich gefühlt, ja? Es hat gewartet und es hat sich nichts getan. Aber wir wollen den Gedanken mitnehmen. Als aber die Zeit erfüllt war, dann hat Gott seinen Plan verwirklicht. Wenn wir den nächsten Gedanken nehmen vom König David. Wir wissen als Bibelleser, dass er als junger Knabe wurde er zum König gesalbt. König Saul war der Regent auch des Landes, der König gewesen. Und der Prophet Samuel, er kommt ja zu Isai und alle Söhne seine von dem Ältesten gehen an ihm vorüber. Und er sozusagen bei dem Jüngsten, bei David, sagt Gott ihm, der ist es, den Salbe. wissen wir, wie lange es gedauert hat, bis David wirklich König wurde. David ist ja erst mit 30 Jahren, ja? Mit 30 Jahren wurde er richtig König. Aber wir lesen, als Knabe hat man ihn schon gesalbt. Und wir können davon ausgehen, es müssen zwischen 15 und 20 Jahre irgendwo sein, ja? Eine lange Zeit, wo David was machen musste? Er musste einfach warten. Er musste lernen, zu warten, bis Gottes Zeit erfüllt war. Und auch hier wiederum, wenn wir die Gesinnung Davids einfach sehen, und es wird, denke ich, auch in unserem Leben es uns nicht anders ergehen, dass scheinbar Möglichkeiten oder Gelegenheiten einmal auftauchen, wo wir meinen, jetzt könnte ich mir selber zum Recht verhelfen. Wir lesen ja von den zwei Fällen, wo David sozusagen Saul einmal in der Höhle die Möglichkeit hatte, ja, umzubringen, ihn zu erschlagen, wie sozusagen seine Krieger ja ihn fast überreden wollten, ja, mach es doch. Jetzt ist sozusagen der Punkt, wo Gott deinen Feind in deine Hände gegeben hat. Und David wollte aber seine Hand an den Gesalbten nicht legen, weil er genau die Ordnung Gottes wusste. Und Geschwister, das ist so wichtig für uns persönlich. Es werden sich wahrscheinlich auch in unserem Leben solche, ich möchte mal sagen, so Versuchungen ergeben, wo wir meinen, wir könnten jetzt irgendwie selber eingreifen. Wir könnten selber uns helfen und irgendwie dauert das Ganze so lange und irgendwie bewegt sich nichts. Ich muss mir selber irgendwie helfen. Und Gott möge uns bewahren. Das wollen wir aus diesem Gedanken rausnehmen, dass wir sozusagen die Ordnung Gottes in unserem Leben beachten wollen. Und er hat seine Hand an den Gesalbten nicht gelegt, als aber die Zeit erfüllt war. Da hat David im Segen 40 Jahre danach noch regiert. Der nächste Gedanke ist unser Herr und Heiland. Das ist überhaupt so ein Thema, das mich irgendwie ja sehr stark bewegt. Und wenn man das so manchmal versucht, auch nachzuvollziehen, dann kommt man, muss ich sagen, irgendwie menschlich an seine Grenzen. Schaut mal, Gott hat doch einen Heilsplan, lesen wir, von Anbeginn der Welt festgelegt. Und ich habe sicher schon mal so ausgesprochen, so, das ganze Alte Testament, es führt ja alles zu Christus hin. Ja? So viele Verheißungen sind dort gegeben. Erst in Christus sozusagen ist ja die Erfüllung gewesen. Und die Frage, die sich mir immer wieder so unterschwellig stellt, warum hat Gott so lange gewartet? Warum hat er so lange gewartet? Wenn wir, ich sag mal, nur von der Stunde an, als Gott das Gesetz dem Mose gegeben hat, bis zur Geburt Christi, es sind 1446 Jahre. 1446 Jahre. Ja? Und erst dann war Gottes Zeit erfüllt. So menschlich hätten wir das, glaube ich, ganz, ganz anders geplant. Ja? Wir hätten gesagt, gut, wir verstehen dich, lieber Gott, dass, ja, so diese ganze Opfer, diese ganze Zeremonien, dass du wirklich den Menschen deine Gebote, deine Satzung näher bringen wolltest, dass sie wirklich verstehen, den Kern sozusagen, lass eine Übergangszeit, ich weiß nicht, erklär das ihnen und wenn sie so, ja, so angefangen haben, das zu verstehen, so würden wir wahrscheinlich auf der Arbeit das machen, ja, es ein bisschen beizubringen, okay, hat es verstanden, dann geht man zum Nächsthöheren, ja, und sagt, okay, und jetzt kommt das Richtige dran. Aber Gott hat irgendwie ganz, ganz andere Gedanken. 1446 Jahre. Wir lesen den Gedanken, dass seit dem letzten Propheten Maleachi bis zur Geburt Christi waren 400 Jahre, wo Gott durch keinen Propheten geredet hat. 400 Jahre. Es ist wieder so eine lange Zeit, eine sehr, sehr lange Zeit. Natürlich hatte das Volk das Gesetz gehabt, die Gebote gehabt, ja, und sozusagen äußerlich lief ja alles, ja. Es waren die Pharisäer gewesen, die Schriftgelehrten, die das Volk sozusagen geführt haben. Aber wir wissen auch die Missstände, die dann aufgetreten sind, wo die Pharisäer in ihrer eigenen Weisheit so manche Erklärungen zu dem Gesetz, ja, hinzugefügt haben, aus menschlicher Weisheit. Und wie würden wir jetzt so menschlich empfinden? Wir würden sagen, ja, Gott hat uns vielleicht vergessen. Er fragt nicht mehr nach uns. Er schickt nicht mehr dieses Wort, wo ein Prophet kommt und sagt, im Namen des Herrn verkündige euch dies und jenes. Was ja die Israeliten so gewohnt waren. Ja? Dass einer Prophet nach dem anderen auch kam und immer wiederum sozusagen, wenn auch Könige abgeirrt sind vom Weg Gottes, dass sie gemahnt haben, dass sie gesprochen haben, dass sie gepredigt haben, den Weg sozusagen wiederum klar auch dargelegt haben. Und jetzt kommt eine Zeit von 400 Jahren, wo Gott nicht mehr sozusagen aktiv auch spricht. Und was muss es für die Kinder Israel, für die Juden bedeutet haben? Auch eine sehr, sehr schwere Zeit. Aber was haben sie gemacht, Geschwister? Sie haben gewartet und die Hoffnung nicht aufgegeben. Es ist ja so ein schönes Beispiel von Simeon, das wir lesen, ja? Dass Gott es ihm ja noch offenbart hat, dass er den Erlöser noch sehen wird. Und wir lesen zum Beispiel Lukas 2, Vers 25, wie er und mit ihm so einige andere auch gewartet haben. Lukas 2, Vers 25. Und sie, ein Mann, war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Er wartete, er streckte sich aus, bis sozusagen Gottes Zeit erfüllt war. Wenn wir vor allem jetzt in das Leben Jesu reinschauen, dann finden wir zu diesem Gedanken immer wiederum Verse, wie das Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater so eng war, dass er ja von sich, von seinem Vater so gesprochen hat, dass er nur das sagt, dass er nur das ausspricht, was er persönlich von seinem Vater gehört hat. Der Vater sozusagen hat ihm einen Auftrag gegeben und er hat es weitergesagt. Nicht mehr und nicht weniger. Und so war sein ganzes Leben hier auf Erden in dieser tiefen Abhängigkeit. Und ich möchte einfach jetzt einige Verse mit uns durchgehen, die diesen Gedanken auch unterstreichen. Zum Beispiel Markus 1, Vers 15. Da lesen wir Markus 1, lasst uns mal von dem 14. Vers lesen. Nachdem Johannes gefangen genommen war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Zeit ist erfüllt. Er hat aber auch, weil er so eng mit dem Vater zusammengelebt hat, so ein enges Verhältnis hatte, konnte er aber auch etwas anderes sagen, zum Beispiel Johannes 7, Vers 8. Da geht es ja darum, dass seine Brüder jetzt nach Jerusalem gehen wollen und sagen, Mensch, du musst dich offenbaren, den Deinen. Und er sagt jetzt aber hier so, geht ihr hinauf zum Fest. Ich will nicht hinaufgehen zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Ja, einerseits zu wissen, wann ist die Zeit erfüllt und wann ist die Zeit eben nicht erfüllt. Wir lesen ja dann auch weiter, dass er dann doch hinaufgekommen ist. Hat der Vater ihn ja angeregt, doch diesen Schritt auch zu gehen. Aber schaut mal, so dieses tiefe Verhältnis, was der Herr Jesus mit seinem Vater hatte. Lukas 9, Vers 51. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er in den Himmel aufgenommen werden sollte, da wandte er das Angesicht, entschlossen nach Jerusalem zu ziehen. Als die Zeit erfüllt war, als der Vater es ihm gezeigt hat und er wusste, welchen Weg er gehen musste, nicht nur der Erniedrigung, des Spottes, der Geißelung, sondern des Sterbens, des Todes. Und wir lesen hier so diesen schönen Gedanken, da wandte er sein Angesicht entschlossen, nach Jerusalem zu gehen, als die Zeit erfüllt war. Oder Lukas 4, Vers 21. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Heute ist die Erfüllung gegangen. Die Prophezeiung geschah, aber heute ist dieses Wort in Erfüllung gegangen. Auch das ist so ein Gedanke. Man hat wohl durchgerechnet, dass ungefähr 330 Verheißungen im Alten Testament gegeben sind, auf Christus sind. 330 Verheißungen. Und alle Verheißungen, Geschwister, sind in Erfüllung gegangen. Jede einzelne, sozusagen zum richtigen Zeitpunkt auch. Als er mit den Emmaus-Jüngern spricht, legt er ihnen sozusagen den ganzen Plan Gottes aus. Und da lesen wir Lukas 24, Vers 44. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und in den Psalmen. Wir lesen, was auch den Zeitpunkt auch seines Todes anbelangt, den hat er auch seinen Jüngern so weitergegeben, ja? Und sagt, jetzt ist die Zeit erfüllt, nach Jerusalem auch zu gehen. Und dieser Gedanke, der war mir persönlich auch so groß geworden. Wir haben doch zu Anfang des Jahres das Gebetsthema gehabt, der Wille Gottes in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben. Und wenn wir sehen, wie der Herr Jesus den Willen des Vaters in dieser tiefen Abhängigkeit, ja, ausgelebt hat, dann hat es mir persönlich viel zu sagen gehabt. Der Wille Gottes in meinem persönlichen Leben. Und wenn der Wille Gottes sozusagen für meinen nächsten Schritt so aussieht, dann sage ich, ja, Herr. Und geh mit Gottes Kraft den Weg weiter. Wir haben ja ein Lied auch in unseren Büchern: Wie du führst, ich will nicht klagen. Es mögen Sonnenstunden sein, es mögen Tage sein, die uns nicht so gefallen, aber wie er führt, wollen wir nicht klagen, denn wir wissen, dass Gott mit uns persönlich einen Plan auch hat. Schaut mal, in diesen drei Begebenheiten, das sind alle so sehr bekannte, möchte ich mal sagen, so Zusammenhänge, wo wir sagen, da hat Gott, also als die Zeit erfüllt war, da hat Gott eingegriffen und es war ein Segen für die Menschheit gewesen. Ja? Das Volk Israel hat er erlöst, es war eine Freude, ein Segen. David sozusagen hat er jetzt richtig eingesetzt, auch in das Amt. Er hat auch hier sozusagen sein Wort eingelöst. Es war eine Freude, als sein Sohn kam, es war eine Freude, die den ganzen Himmel auch erfüllte. Die Frage ist, auf Erden geschehen doch so viele auch negative Dinge. Wir lesen oder hören, wissen von Kriegen, wir wissen von Naturkatastrophen, wir wissen von Hungersnöten. Es ist so viel Leid und auch Not unter den Menschen. Und meine Frage ging jetzt in die Richtung, können wir bei diesen Situationen, die sozusagen nicht unter dem Segen Gottes stehen, können wir auch hier sagen, als die Zeit erfüllt war, dann ist das und das passiert. Können wir das so sagen? Lasst uns mal 2. Mose 32, Vers 34 lesen. Es ist ja diese Begebenheit, wo Gott persönlich nicht mehr sozusagen dem Volk vorangehen möchte. Und er hat sogar Gedanken, weil sich das Volk Israel ja sich versündigt hat von ihm, dass er es austilgen möchte. Und er sagt hier auch ganz eindeutig im Vers 33, der Herr sagte zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. So geh nun hin und führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Sieh, mein Engel soll vor dir hergehen. Ich werde aber ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit kommt, heimzusuchen. Jedes Handeln hat Folgen. Jedes Handeln. Wir sind für jedes Handeln sozusagen vor Gott verantwortlich, ob wir persönlich es sind, ob es sozusagen ein Land ist, ein ganzes Land. Nach jedem Handeln sozusagen gibt es gewisse Konsequenzen. Es ist einfach so. Und Gott sieht hier eine sehr gerade Linie. Und wir lesen hier, das Volk Israel, ja, es ist sozusagen in Sünde gefallen, es hat Gott nicht vertraut und Gott tut es klipp und klar ankündigen, er wird die Sünde heimsuchen, wenn seine Zeit halt eben erfüllt ist. Ich denke, die meisten von uns haben es ja so mitbekommen durch die Medien, dass jetzt vor einer Woche am Freitag wurde ja das Gesetz Ehe für alle beschlossen. So, schon einige Tage vorher hat ja das Thema, ich sag mal, große Wellen geschlagen, auch in den Medien. Man hat da groß berichtet und dass wir als Kinder Gottes sozusagen ja, wissen, dass das Ganze nicht nach Gottes Plan ist. Ja, ich denke, wir wissen es. Ich möchte uns vielleicht doch aber zwei Schriftstellen nochmal zur Bestätigung auch lesen. Lasst uns nochmal in den vorgelesenen Abschnitt Römer 1 reingehen und hier von dem 26. bis zum 28. Vers lesen. Römer 1 von Vers 26. Darum hat sie Gott dahingegeben, in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Umgang in den unnatürlichen verwandelt. Ebenso haben auch die Männer den natürlichen Umgang mit der Frau verlassen und sind zueinander entbrannt in ihren Begierden und haben Mann mit Mann Schande getrieben und haben den Lohn ihrer Verirrung, wie es denn sein musste, an sich selbst empfangen. Und weil sie es nicht für wert hielten, Gott zu erkennen, hat sie Gott auch dahingegeben, an ihren untauglich gewordenen Verstand zu tun, was sich nicht geziemt. Und dann noch eine Stelle aus 1. Korinther 6, Vers 9. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht verführen. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lüstlinge oder Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige, Trinker, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Das sagt Gottes Wort über Menschen, die mit solchen Dingen, sage ich mal, mit solchen Sünden sich auch beflecken lassen. Und uns ist es einerseits ja, bewusst, bekannt, aber die Frage ist, welche Folgen hat es einfach? Und ich habe mich ganz kurz mit dem Thema auseinandergesetzt. Bereits im Jahr 2001, also 16 Jahre früher, haben ja die Niederlande, das war das erste Land auf der Welt, die haben ja diese Ehe für alle schon ja beschlossen. Dass Mann mit Mann, Frau mit Frau, ja sozusagen offiziell eine Ehe auch eingehen kann. Bisher haben in der Europäischen Union haben es 13 Staaten, 13 Völker sozusagen, haben genau das Gleiche in diesen 16 Jahren nach und nach verabschiedet. In Deutschland war die Entwicklung so, dass man bereits im Jahr 2001 ist man nicht so weit gegangen wie in Niederlanden, sondern man hat so eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft sozusagen per Gesetz auch beschlossen, kreiert. Und diese Partnerschaft, sie hatte nicht ganz die gleichen Rechte wie eine Ehe, aber sie hatte so nach und nach immer weitergehende sozusagen Rechte auch zugestanden bekommen. Natürlich auch irgendwo die Pflichten, die aus einer Ehe auch erwachsen. Das heißt, man konnte erben, man konnte vererben, man musste aber auch sozusagen für den anderen Partner auch Unterhaltspflicht dann irgendwie auch zahlen. Und so hat man die Gesetze aber ausgedehnt und bereits im Jahr 2013, das war ein ganz großer Punkt auch gewesen, wo diese Leute sich sehr ungerecht behandelt gefühlt haben bis zu dem Zeitpunkt, hat man auch die Steuergesetze so weit sozusagen harmonisiert, dass zwischen einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft und der Ehe keinen Unterschied gab. So, und jetzt hat sich für mich die Frage gestellt, warum wird dieser Punkt in den Medien so groß eigentlich thematisiert? Ja? Es ging an diesem Freitag vor einer Woche, es ging nur um den Schritt, dass jetzt diese sozusagen Partnerschaften, dass sie Kinder adoptieren dürfen. Das war der einzige Punkt. Und dass jetzt offiziell sozusagen das Wort Ehe steht. Nicht mehr Partnerschaft, sondern jetzt wird gesprochen von der Ehe. So, es ist ja eigentlich, wenn man so bedenkt, alles was in den 16 Jahren gewesen ist, da ging es nur um das Adoptionsrecht. Aber welche Wellen das geschlagen hat in den Medien, das war schon sehr beachtlich. Wie viele von einem Durchbruch gesprochen haben, dass es endlich soweit ist. Ja? Und endlich sind wir sozusagen zu dieser Weisheit auch gekommen und endlich haben manche sozusagen den Widerstand aufgegeben und wir haben es endlich geschafft. Und wie so manche Volksvertreter im Bundestag gefeiert haben, man hat Partys gehabt, man hat sich gefreut, es ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Ich habe so einige Tage davor auch über E-Mail, über WhatsApp auch zum Beispiel so eine Nachricht bekommen, man soll sich doch an einer Petition beteiligen. Petition heißt ja, dass man so sozusagen schnell noch ja, einen gewissen Antrag stellen kann, eine Bitte auch äußern kann, dass doch das Gesetz nicht unterschrieben werden soll. Und das ist die eine Sache. Aber wisst ihr, der Gedanke ist der. Geschwister, Gottes Wort lehrt uns, dass wir für die Regierung, dass wir für das Land beten sollen. Und ich habe das auf mich persönlich angewandt. Wenn wir von dem Jahr 2001 bis zum Jahr 2017, 16 Jahre dieser Entwicklung verschlafen und für die Sache nicht beten, dann wird eine Petition 2 Tage vorher nichts ausrichten. Ich meine, Gott ist alles möglich, ja? Ihm ist alles möglich. Aber schaut mal, wir wollen diesen Vers nicht vergessen. Wenn einzelne Personen, wenn eine Gruppe, wenn sozusagen ein Land in Sünde fällt, dann werden sozusagen die Folgen kommen. Und ich kann das eigentlich nur so erklären, Gott lässt es zu. Gott lässt es zu, damit sozusagen die Menschen wirklich sozusagen, ja, wie es in Römer 1 auch heißt, und Gott hat sie dahin gegeben. Gott hat ihren Verstand verfinstert. Es gibt so viele natürliche Gründe, da müssen wir gar nicht Christ sein und mit der Bibel argumentieren, dass wir sagen können, es ist völlig verständlich, dass es die Ehe sozusagen zu verstehen ist zwischen Mann und Frau. Es war schon sozusagen immer das Verständnis der Menschen so gewesen. Ja? Das kann man psychologisch auch erklären, dass besonders auch für die Kinder die Mutter sehr wichtig ist, aber auch der Vater sehr wichtig ist, weil beide eben halt unterschiedlich sind und sich auch hier sozusagen ergänzen in der Kindererziehung. Und jetzt dürfen sozusagen auch gleichgeschlechtliche sozusagen Ehen, sie dürfen genauso auch Kinder adoptieren. Wisst ihr, es geht alles in die Richtung, dass Satan es so führt, dass die Menschen, die davon betroffen sind, die davon eingenommen sind, dass sie noch schwerer zum Heil durchdringen können. Sie sind so verwirrt, dass es ihnen das Ganze noch um einiges erschwert wird. Schaut mal, wenn die Bibel ja von diesen Zusammenhängen ja gesprochen hat, so ist es ja einerseits auch ja kein neues Thema. Ja? So das Thema an sich ist sozusagen, kann man sagen, ist schon alt. Der große Unterschied ist der, dass es vielleicht eine Minderheit irgendwo war und dass allgemein doch das Verständnis war, dass das nicht angebracht ist, dass es nicht der Wille Gottes ist. Was wir aber heutzutage erleben, dass, da möchte ich zum Beispiel auch die evangelische Kirche erwähnen, die sich strikt dahinter stellen sozusagen, ja, und legalisieren das Ganze. Und das erschwert ja den Menschen in unserem Land ja noch sozusagen den Weg zum Heil. Man ist einfach verwirrt. Und die Leute treiben dahin. Und die Frage, die sich uns stellt, wenn wir jetzt auf diesen Vers in 2. Mose 32, Vers 34 nochmal stehen bleiben: Ich werde aber ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit heimzusuchen gekommen ist. So, und natürlich können wir, und das möchte ich in diesem Zusammenhang auch erwähnen, dass womöglich Menschen, die solche Neigungen haben, dass sie in der Vergangenheit irgendwo vielleicht diskriminiert wurden, dass sie erniedrigt wurden und so weiter und so fort. Das mag ja alle sein. Und wisst ihr, Gottes Wort führt zum Beispiel in 1. Korinther 6, Vers 19 diese Sünde neben so vielen anderen Sünden einfach auf. Ja? Und natürlich sagen wir, es ist eine Sünde. Aber wisst ihr, Geschwister, ein Räuber und andere Sünden, die hier angeführt werden, das sind eben auch Sünden. Und darum ist es wichtig, dass wir einerseits die Person im Blick haben, dass wir sozusagen für diese Menschen vor Gott einstehen wollen, dass wir sie bitten wollen, Gott, dass er ihnen doch ihren Zustand offenbart und dass Gott sie sozusagen doch befreien möchte und dass sie zum Heil kommen. Diesen Gedanken wollen wir nicht vergessen. Aber der andere Gedanke ist der, wenn eine Entwicklung so einen Lauf nimmt, dann können wir eigentlich aus dem ganzen Zusammenhang des Wortes Gottes erkennen, es werden Konsequenzen folgen. Es werden Folgen kommen, die einzelne Personen, aber auch das ganze Volk betreffen werden. Ich möchte nur so einen Gedanken weitergeben, dass man, ich sag mal, von meinen Großeltern gehört hat, zum Beispiel als der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, es war für alle schrecklich gewesen. Es war eine große Not, großes Leid gewesen, ob Menschen Gott gedient haben oder ob sie nicht Gott gedient haben. Natürlich hat Gott hier auch hindurchgebracht, die Kinder Gottes. Ja, aber diese Not, die die Geschwister durchgemacht haben, das war etwas Großes auch gewesen. Das können wir gar nicht doch vergleichen mit Friedenszeiten, in denen wir jetzt leben. Und darum ist der Gedanke, wenn ein Volk sich entfernt von Gott, wenn die Gottesfurcht nachlässt, dann werden daraus Folgen kommen. Und das ist aber der Gedanke, als Gottes Zeit erfüllt ist, dann wird das und das einfach eintreten. Nicht nur sozusagen in den guten Beispielen, aber auch in alten Kriegen, in alten Hungersnöten, in alten Naturkatastrophen. Geschwister, und was wir mitnehmen wollen, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja? Und es gibt ja einige andere Entwicklungen in unserer Zeit, die einem Sorge machen. Und die Frage ist, wie sollen wir uns verhalten? Und Gottes Wort, ich möchte noch auf den Gedanken zurückkommen, er sagt, wir sollen beten. Wir sollen beten für unsere Regierung. Wir sollen beten für unser Land, dass Gott sich unserer erbarmen möchte, dass er verziehen möchte. Wisst ihr, er hat ja dem Hiskia so diese Verheißung noch gegeben. Ja, das Urteil ist ja gefallen. Das Urteil ist ja gefallen, ja, aber Gott hat gesagt, erst wenn Gott dich zu deinen Vätern sammeln wird. Wir wollen Gott nichts vorschreiben, ja, aber Gott möchte doch unser Gebet erhören, dass Gott uns persönlich und unseren Kindern doch gnädig sein möchte. Die Zeit ist schon vorangeschritten und so möchte ich an dieser Stelle jetzt aufhören. Aber lasst uns diesen Gedanken mitnehmen. Als die Zeit erfüllt war, dann hat Gott eingegriffen. Und wir lesen von Gebeten, zum Beispiel von dem Gebet Daniels, das sehr tief geht, wo Menschen, das Volk Israel, in Sünde ja gefallen ist, wo sie verschleppt wurden, wie er vor Gott steht und wie er die Sünde bekennt, wie er sagt, wir haben vor dir gesündigt, wir haben vor dir gesündigt und erbarme doch du dich unserer. Und Gott hat sich erbitten und erbarmen lassen. Gott möge auch diesen Gedanken an unseren Herzen segnen. Amen.